Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Indianerhorden in der Nähe des Ostseestrands, rauchende Colts, Western-Atmosphäre und vermutlich keine Vorstellung ohne Marterpfahl. Die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg, sie haben Tradition und versetzen wohl manchen Erwachsenen für ein paar Stunden wieder in die Kindheit zurück. Heute vor 70 Jahren gab es die erste Vorstellung. Aktuell gibt es den Ölprinz zu sehen. Die Veranstalter versprechen Spannung, Stunts und Feuerzauber und jede Menge Spaß. Aber kann man die Geschichten mit ihren Klischees über Indianer heute überhaupt noch unreflektiert zeigen? Fragen wir die Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Susan Arndt von der Uni Bayreuth. Einen schönen guten Abend.
Hallo Frau Dittmar.
Ich habe jetzt schon zweimal das Wort Indianer benutzt. Damit geht schon mal los. Das geht eigentlich gar nicht, oder?
Nee, weil Kolumbus wollte ja eigentlich nach Indien und hat dann falscherweise alle Menschen in Amerikas mit dem Begriff bezeichnet. Und interessant ist, dass wir uns ja eigentlich nicht über Irrtümer freuen, sondern die korrigieren. Den aber haben wir nicht korrigiert. Und das ist natürlich eine interessante Frage, warum, ja?
Dabei ist der Begriff Indianer in Deutschland eigentlich positiv konnotiert, oder sehen Sie das anders?
Ja, das sehe ich anders. Also geschaffen wurde er tatsächlich im 15. Jahrhundert mit dem Anspruch zu sagen, dort leben zwar Menschen mit Fragezeichen, aber das sind keine vollwertigen Menschen. Die wurden in den Begriff Indianer zusammengefasst, um zu sagen, ja, die sind Teil der Natur dort und wir sind die zivilisierten Christinnen. Wir sind deswegen auch legitimiert, die dort da zu kolonisieren, ihnen das Land wegzunehmen, Genozide zu begehen und so weiter. Und das steckt alles in dem Begriff von Anfang an drin, also dieser Wunsch, diese Menschen als nicht vollwertige Menschen darzustellen. Und das hat der Begriff eigentlich nie verloren. Nur haben wir den Kontakt zu dieser gewaltvollen Geschichte, die diesem Wort steckt. Den Kontakt haben wir verloren, da wir nicht mehr darüber gesprochen haben. Und deswegen denken viele, ach, ich sehe da naturverbundene Menschen und das meine ich positiv. Ja? Aber im Namen dieses, die sind ja nur Natur, wurde ja der Kolonialismus gerechtfertigt. Und das ist genau der Sprengstoff, der in diesem Wort steckt.
Ja, und das ist die geistige Debatte, sage ich mal, die geführt wird und vor allem unter intellektuellen Geisteswissenschaftlern, Sprachwissenschaftlern. Ich behaupte, die Zuschauer in Bad Segeberg wären verwundert, wenn der Oberhäuptling Winnetou auf einmal nicht mehr Indianer genannt werden dürfte.
Ja, das glaube ich gern, weil das ist ja in sich eine geschlossene Erzählung, ne? Dass das sozusagen Karl May macht. Er schreibt ja in der Hochzeit des Kolonialismus, in der Hochzeit des deutschen Imperialismus. Und zwar mit der vollen Überzeugung, wir sind die Zivilisierten, ne? Und die anderen sind Natur, das bewundere ich, aber weil sie eben nicht so zivilisiert sind wie wir, kann man ihnen sozusagen auch bestimmte Dinge antun. Und das geht ja mit Stereotypen einher. Wenn wir die Augen schließen und uns einen Indianer oder einen Häuptling vorstellen, dann sieht man genau so eine Karl-May-Erzählung und nicht etwa einen zeitgenössischen Apachen, der in New York lebt. Und deswegen passt es natürlich genau in dieses Szenario. Aber ich denke, darüber kann debattiert werden, wie gehen wir eigentlich mit dieser Tradition um? Denn nicht jede Tradition ist ja unbedingt was Positives, ne?
Also, oder nur was Positives. Also das Argument, wenn jemand kommt und sagt, das sind ausgedachte Geschichten, die sind Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben worden, kann man die nicht so stehen lassen? Dann sagen Sie, nee, geht nicht.
Man kann die so stehen lassen. Also die stehen ja auch da und ich will sie auch nicht irgendwo verbrennen. Ne? Aber wir müssen eben nochmal den Kontext herstellen. Und der Kontext ist, das war die Hochzeit des deutschen Kolonialismus, in dessen Namen sind Genozide begangen worden, sind Menschen versklavt worden, sind Menschen enteignet worden. Und Karl May ist ja sozusagen einer von jenen, die das auch anfeuern, die sagen, Kolonialismus ist was Gutes, ist was Faszinierendes. Es wird Abenteuer genannt, was eigentlich Eroberung ist. Und deswegen sage ich, ja, natürlich, das ist Teil der deutschen Literaturgeschichte. Wir haben das. Aber was ich gerne möchte, ist halt das in der Ambivalenz auch zu besprechen und auch zu schauen, was haben diese Bücher eigentlich dazu beigetragen, dass Menschen in Deutschland sich gar nicht unwohl damit gefühlt haben, dass in den Kolonien Menschenrechte verraten wurden, ne? Dass in den Kolonien letztlich auch irgendwann im Namen des Sozialdarwinismus oder so auch Menschenversuche stattgefunden haben. Und das ist so genau diese Hochzeit, in der beginnt dieser Rassismus, der auch eugenisch denkt, in der Karl May seine Texte schreibt. Ja? Und das ist der Kontext. Den möchte ich nur gerne immer ein bisschen mitklingen lassen, wenn wir sowas.
Der klingt in unserem Gespräch jetzt mit. Und Sie haben gerade ein Buch dazu geschrieben, quasi, also nicht direkt zum Thema, aber zum großen Ganzen, rassistisches Erbe, wie wir mit der kolonialen Vergangenheit unserer Sprache umgehen. Wie gehen wir damit jetzt auf der Bühne um?
Also, ich bin jetzt keine Kunstschaffende, ich könnte mir aber vorstellen, dass wir uns Leute, also dass zum Beispiel auch mal KuratorInnen oder RegisseurInnen eingeladen werden, die genauso einen kritischen Blick haben. Die sagen, wir erzählen die gleiche Geschichte, aber wir erzählen sie gewendet. Das ist ganz oft passiert mit Robinson Crusoe oder anderen Texten, also postkolonial neu erzählen. Was ich persönlich fast noch besser finde oder mir wünschen würde, wäre eine Art Ausstellung, die diese Aufführungen, naja, ich meine, da kommen 300.000 Menschen, ne, die diese Aufführung auch ein bisschen begleiten. Das gibt es zum Beispiel ja auch im Wagner Museum. Also man spielt den Wagner, aber gleichzeitig sagt man macht eine Ausstellung über Wagner und die Geschichte des Antisemitismus und wie sie sein Leben betraf. Das wäre zum Beispiel auch eine tolle Idee aus meiner Sicht. Ne? Einfach mit so Stelen oder auch interaktiven Momenten, sich einfach nochmal diese Geschichte aufzurufen, aus welcher heraus diese fiktionalen Erzählungen, die alle begeistern, entstanden sind.
Hieße das aber, auf der Bühne spielen die Indianer und in der Ausstellung sehen wir die Native Americans?
Nö, also wie gesagt, es gibt ja viele Möglichkeiten, etwas zu kombinieren. Deswegen auch die Idee, vielleicht das einfach auch mal kritisch zu inszenieren. Ne? Also so Regisseurinnen einzuladen, die genau diesen Blickwechsel, das aus der Sicht derjenigen, die dort stereotyp gezeichnet werden, neu zu inszenieren. Das ist natürlich auch eine Idee, ja. Oder das kann neben einer anderen Inszenierung stehen. Also ich verstehe ja diese Faszination und ich glaube nicht, dass wir mit Verboten weiterkommen. Ne? Die Gesellschaft ist sehr, sehr zerstritten, was diese Fragen angeht und deswegen bin ich sehr streng, auch ich persönlich, gegen Verbote. Aber ich denke, ja, im Zweifelsfall haben wir da unten die Ausstellung, die das framet und dann sieht man da oben und weiß, okay, das ist jetzt ein kolonialer Mythos, der tatsächlich auch Kolonialismus verharmlost, aber ich habe da unten ja auch nochmal den Gesamtkontext gesehen und verharmlose Kolonialismus nicht.
Warum fasziniert uns Winnetou denn eigentlich immer noch so?
Naja, von Anfang an war es ja so eine Abenteuergeschichte. Ne? So das hat ja die Menschen gerade, der Wilde Westen, das war natürlich nichts weiter als so ein Land der Möglichkeiten von Sachen, die eben so in Europa nicht möglich waren, aber es war natürlich auch etwas, was neue Räume bot für Menschen, die andererseits anderen Räume wegnahmen. Das wurde aber immer so ein bisschen abgeklemmt. Ne? Deswegen ist ja diese Winnetou-Erzählung ist ja eine sehr abenteuerliche, schöne, die macht das, die erzählt das auch nett. Ja, also da gibt es ja nette Weiße und wenn die kommen, dann ist Kolonialismus toll. Und ich glaube, was eben noch dabei ist, ist so diese Faszination für das Fremde, dieses Exotisieren. Ne? Das gehört ja immer auch zum Rassismus dazu. Das sind nicht nur einfach böse also ne, oder nicht vollwertige Menschen, sondern Exotisierung sehen wir ja auch beim Glöckner von Notre Dame mit Roma. Ne? Also die können tanzen, die können singen, die sind naturverbunden. Das haben wir nicht, wir sind zivilisiert, aber toll, dass es das noch gibt. Ne? Diese Faszination steckt da auch drin. Außerdem ist es einfach spannend geschrieben. Ne? Also man kann mit den Charakteren mitzittern und auch das spricht natürlich Leute nach wie vor an.
Die Debatte ist nicht ganz neu. Wir führen sie jetzt nochmal anlässlich des 70. Jahrestags. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass sie bei den Veranstaltern nicht so richtig, wenn wir jetzt wieder nach Bad Segeberg gehen, angekommen ist. Da bleibt alles so, wie es ist. Was sagen Sie denn, wenn alles so bleibt, wie es ist, nicht mehr hingehen?
Ich weiß nicht. Also es gibt wahrscheinlich für die Leute, die da so fasziniert sind, jetzt auch nicht so viele gute Gründe, diese Tradition aufzubrechen. Für mich persönlich heißt es immer wieder, nochmal Irritationen schaffen, nochmal anmahnen. Lasst uns doch darüber sprechen, dass wir wenn wir Winnetou sehen, ja, oder auch Karma-Inszenierungen, die eben in Asien angesiedelt sind, dann auch immer wieder bewusst machen, wir verharmlosen hier Kolonialismus. Das kann ich äußern und trotzdem hingehen, ja. Das kann ich kommentieren. Wir haben soziale Medien. Also ich möchte gerne diese Debatte führen, dass wir Kolonialismus nicht verharmlosen.
Die Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Susanne Arndt von der Uni Bayreuth im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen.
Danke, Frau Dittmar.